Ihr hört die Sendung Soziale Bewegungen im Dialog mit dem Thema Entwicklung des Nordens vom Einfluss südlicher Befreiungsbewegungen. In unserem ersten Interview erzählte Klaus Teweleit vom Ausbruch der 68er-Generation, der Bedeutung des Vietnamkrieges und von seinem Engagement im SDS in Freiburg. Neben dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund beschäftigt sich 68 in Freiburg aber auch eine andere Gruppe mit Krieg und Kolonialismus, die Aktion Dritte Welt, kurz ADW. Die ADW will über die Entwicklungen in der Dritten Welt informieren und gründet dazu das Informationszentrum Dritte Welt, das IZ3W. 1970 erscheinen zum ersten Mal die Blätter des IZ3W, eine zusammengetackerte, lose Blattsammlung, die monatlich erscheint. Roland Beckert ist erst 17 Jahre alt, als er zu einem Treffen aller deutschen Dritte Weltgruppen nach Trier fährt. Dort lernt er die Aktion Dritte Welt aus Freiburg kennen und ist begeistert. Heute ist Beckert Anwalt für Strafrecht. Dabei wollte er eigentlich gar nicht Jura studieren, doch die Erlebnisse in Trier sind für ihn wegweisend.
Jurist zu sein war nicht mein Wunschberuf, sondern ich wollte nach Freiburg gehen. Diese Tagung im Frühjahr 69 in Trier war für mich so anziehend, was die Leute aus Freiburg vertreten haben, sowohl politisch einerseits als auch in den Art der Personen, die da waren. Die waren geerdet und gleichzeitig doch eine linke Position. Und mir war klar, ich will in und während meines Studiums wieder in der Dritte Weltgruppe arbeiten. Und das war für mich Freiburg. Und da habe ich Jura gekriegt, also habe ich angefangen, Jura zu studieren.
Wenn man so die ersten Ausgaben durchguckt, dann wird ganz klar, eines der zentralen Themen war der Widerstand gegen die damals noch portugiesische Kolonialherrschaft in Mosambik, in Angola und Guinea-Bissau. Mhm. Man hat auch Plakate vertrieben mit dem Slogan Portugal mordet mit NATO-Waffen in Afrika. Wie sah das Engagement von Ihnen, von der Gruppe hier damals aus in Bezug zu diesen nationalen Befreiungsbewegungen?
Also wir haben die unterstützt. Es gab bei uns auch Leute, die gesagt haben, eigentlich ist Gewalt kein Mittel der Politik, die aber so weit gegangen sind, dass sie gesagt haben, da kann es und muss es aber Ausnahmen geben. Also wir hatten Gewaltfreie in der ADB, wir hatten aber auch genauso Leute drin, die gesagt haben, bewaffnete Auseinandersetzung gegen Kolonialherren ist immer gerechtfertigt. Und wir haben uns auf der Linie verständigt, dass wir gesagt haben, das, was in Angola, Guinea-Bissau und Mosambik geschieht, das ist eigentlich ein kolonialer Völkermord. Da kann man sich nur auf die Seite der Befreiungsbewegungen stellen. Ob dann, was später in Zimbabwe der Fall war, dann gezielt für Waffen für den bewaffneten Kampf gesammelt wurde, soweit ist die ADW nicht explizit gegangen. Aber man hat gesehen, dass man über humanitäre Projekte, Schulbauten, sonstiges, politische Unterstützung, Rundreise organisieren und so weiter, diese Befreiungsbewegungen unterstützen kann und muss. Und dass der Fall des Faschismus in Portugal, der ja eine wesentliche Ursache auch der Kolonialherrschaft noch war, eine große Chance ist für diese Völker, unabhängig zu werden. Und wir haben erkannt, dass diese NATO-Waffen ja insbesondere aus Deutschland kamen. Das ist ja nicht so, dass wir nur NATO-Partner waren, sondern wir waren explizit Waffenlieferant. Also das war uns schon klar, dass hier mit gezinkten Karten seitens der Politik und der Wirtschaft gespielt wird. Und das war auch ein politischer Erkenntnisprozess, der wegging von dieser, ich sag mal, wir müssen den Politikern nur die Informationen liefern, dann verbessern sie die Welt. Die waren Teil der schlechten Welt, die waren Ursache der schlechten Welt. Und je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, umso mehr kam man zur Erkenntnis, dass unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, damit was zu tun hat. Und so hat sich eine Gruppe auch nach links entwickelt.
Kam diese Entwicklung nach links vor allem jetzt durch die Auseinandersetzung auch mit dem, was zum Beispiel in Mosambik, in Angola passierte?
Ja.
War das der große Einflussfaktor?
Ja, klar.
Waren das die Personen oder Schriften oder einfach was passiert ist dort?
Einfach was passiert ist. Man hat gesehen, wie die da unten mit der Bevölkerung umgehen. Ich weiß, wir hatten auch ein Plakat damals, werde es nie vergessen, das Bild. Da haben drei portugiesische Soldaten an Schwarze geköpft. Und man sieht die Reihenfolge dieser Bilder, also so ähnlich wie IS-Bilder heutzutage. Und am Schluss heben sie den Kopf dann, den abgeschlagenen, so hoch. Ich fand es grauenhaft. Also allein die Vorstellung, wie man so mit Leuten umgeht und dass das von deutschen Politikern aus in Form von genehmigten Waffenlieferungen unterstützt wird, das war der moralische Ansatz, empört zu sein. Und der hat umgeschlagen in politisches Bewusstsein. Man muss auf der anderen Seite sagen, auch damals haben wir Gelder vom BMZ gekriegt, vom Eppler-Ministerium. Also den Widerspruch muss die Regierung erklären, aber wir haben es gern genommen.
Wie war denn der Kontakt zu den Akteuren jetzt in den Ländern Mosambik, Portugal, Guinea-Bissau, die Sie unterstützt haben?
Also die Befangsbewegungen hatten ja Vertreter in Europa. Das waren für uns die ersten Ansprechpartner. Mit denen haben wir dann einen Kongress vorbereitet. Das war Januar 1973. Da waren sämtliche Befreiungsbewegungen aus den portugiesischen Kolonien da. Das war in Dortmund in der Westfalenhalle damals, ich würde sagen 2000 Leute ungefähr, haben die besucht. Wir haben organisiert Rundreise anschließend mit den Vertretern der Befreiungsbewegungen. Wir haben politische Gespräche vermittelt. War eine riesige Veranstaltung, kam damals auch in der Tagesschau. Wir sind eigentlich auch pressemäßig gut rausgekommen und die Befreiungsbewegungen haben das als Plattform genutzt, um hier ihre Position bekannt zu geben.
Hat es politische Diskussionen angeregt, dass man gemerkt hat, ach, der hat ja vielleicht eine ganz andere Meinung oder die Gruppe hat eine ganz andere Meinung, wie von da man ausgegangen ist?
Also es gab natürlich auch in den Befreiungsbewegungen verschiedene Strömungen. Das war ja damals schon auch in den Befreiungsbewegungen umstritten, wo orientiert man sich jetzt außenpolitisch hin? Mehr nach Moskau orientiert, mehr nach China maoistisch orientiert oder vielleicht sogar ein bisschen westlich, letzteres weniger. Und auch diese Diskussionen sind da in unsere Gruppe hereingetragen worden. Das war nicht immer unsere Position, das weiß ich noch. Ich hatte mit manchen Vertretern der Befreiungsbewegungen, die sich eher nach Moskau orientiert hatten, da hatte ich mit dieser Art von sogenanntem Sozialismus hatte ich nie was am Hut. Das war mir alles zu zentralistisch und zu autoritär. Also gleichwohl haben wir erkannt, dass historisch sozusagen eine Etappe sein muss, wo man sich erstmal unabhängig macht von Kolonien, unabhängig macht von irgendwelchen Bündnissen, um mal national einen Staat begründen zu können, um dann zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das war eigentlich der Befreiungskampf war die Grundlage und die Plattform, um eine weitere gesellschaftliche Entwicklung, in welche Richtung auch immer, anzugehen. Dass es manchmal enttäuschend war und wir uns nachher auch gefragt haben, für was hat man das alles gemacht, auch klar.
Wenn man jetzt so rückblickt auf die 60er, 70er, auch Leute, die so die Soli-Bewegung analysieren, dann kommt oftmals so ein bisschen im Nachhinein die Kritik auf, dass damals die Arbeit auch sehr viel mit Projektionen auf die Dritte Welt, auf die Befreiungsbewegung einherging, dass man vielleicht hier in Deutschland nicht so viel gemacht hat, weil man dachte, hier ist alles verkrustet, hier bewegt sich nichts und dass man in diesen nationalen Befreiungsbewegungen so ein bisschen die emanzipatorische Kraft gesehen hat, die vielleicht auch irgendwann hier rüber schwappt. Würden Sie sagen, war das ein Thema?
Projektion ja. Es ist natürlich einfacher zu sagen, ich lasse da unten jemanden kämpfen, unterstütze den und der macht dann die Revolution für mich und die Welt sieht besser aus. Ja, es war ja das Thema, schafft viele Vietnams. Das war ja so ein Slogan, der damals durch die Soli-Bewegung ging. Aber auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass wir aus dem Auge verloren haben, dass wir auch hier was ändern müssen. Die Ursache dessen, was wir bekämpft haben, Kolonialismus, Abhängigkeit, Strukturen, die Länder arm machen, egal wie sehr sie Bodenschätze haben oder nicht, es ist immer die Ausbeutung derjenigen, die die Macht haben in Form von Produktionsmitteln in den Industrienationen sind und die den Welthandel bestimmen. Es war uns immer klar, dass wir auch hier Veränderungen betreiben müssen.
Und man hat ja auch durchaus versucht, ich habe es an manchen Aufrufen gesehen, die Themen zu verbinden. Ne? Mhm. Wenn man gesehen hat, also deutsche Unternehmen investieren in Staudammprojekte in Mosambik.
Cabora-Bassa.
Genau. Und dann hat man das schon auch mit der, sage ich, Arbeitsverhältnissen hier durchaus auch ja ein bisschen verknüpft.
Ja klar, wir sind ja auf die Siemens-Hauptverhandlung, haben die gesprengt damals. Wir haben Aktien gekauft. Wir wollten innerhalb des Rahmens, das das Aktienrecht gibt, auf der Versammlung unsere politischen Positionen vortragen. Da nur Aktionäre auftreten durften, haben wir Aktien gekauft. Ich hatte auch eine, war Besitzer einer Siemens-Aktie, durfte aber nicht reden, weil Siemens natürlich rausgekriegt hat, wer da dahinter steckt und was die wollen. Wir hatten allerdings ein ADB-Mitglied, das aus einer sehr reichen Familie stammte. Den hat man dann auserkoren, der durfte reden. Und da wurden dann auch die Mikros abgeschaltet und alles Mögliche. Also es gab ein Halligalli, ich weiß noch, Abs saß auf dem Podium, hat Banane gegessen, hat ihm den Kopf geschüttelt und hat gesagt, die jungen Leute. Und dann kam Polizei und hat alles abgeräumt. Und es gab nachher ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs.
Nun war ja dann 1975 gab es die Nelkenrevolution in Portugal und das politische Klima hat sich stark geändert und führte schließlich auch zur Unabhängigkeit dann von Angola, Mosambik und Guinea-Bissau. In Angola, Mosambik bricht ein ziemlich heftiger Bürgerkrieg dann sehr schnell nach der Unabhängigkeit aus. Die einzigen emanzipatorischen Befreiungsbewegungen, wie zum Beispiel die Frelimo in Mosambik, fangen auch relativ schnell an, auch Dissidenten, Oppositionelle dann nach der Unabhängigkeit zu ermorden. Was passierte hier, nachdem man das so mitbekam?
Ja, die Frage, es war natürlich durch den Befreiungskampf nicht gewährleistet, dass da eine Gesellschaft entsteht, so wie wir sie uns im Idealfall vorgestellt haben. Weder in Mosambik noch später auch in Zimbabwe, da vielleicht sogar noch schlimmer als in Mosambik, ist das alles abgewichen von dem, was wir an Vorstellungen hatten. Gleichwohl, ich würde jetzt nicht so weit gehen und zu sagen, das war alles falsch, was wir damals gemacht haben und im Nachhinein ist man klüger. Es war richtig, was wir gemacht haben an der Stelle und es war auch richtig, Befreiungsbewegungen zu unterstützen. Dass da Dinge draus sich entwickelt haben, teilweise zumindest, die wir nicht für gut heißen, das liegt in der Natur der Sache. Wir haben nicht die Macht, eine Befreiungsbewegung, dann, wenn sie an die Macht kommen, zu kontrollieren oder sonst was. Ich habe es mal versucht im Falle von Mugabe in Zimbabwe. Ich halte das für ein autoritäres Regime. Ich halte das für ein Regime, das seine Bevölkerung unterdrückt. Ich halte das für ein Regime, das dafür sorgt, dass ein paar an der Macht habende sehr viel Geld verdienen und ein Großteil der Bevölkerung in Armut lebt. Gleichwohl war es richtig, für eine Unabhängigkeit zu sorgen. Das wollen wir jetzt in Frage stellen. Das weiße, geprägte Rhodesien, das musste fallen. Nur die Alternative, wie sie sich inzwischen darstellt, das ist keine gute. Ich finde es enttäuschend. Ich habe Mugabe auch mal einen persönlichen Brief geschrieben, aber der ist wahrscheinlich im Papierkorb gelandet, weil ich ihn mal kennengelernt habe bei diesen Friedensgesprächen damals in Genf, wo es darum ging, diesen Übergang von Rhodesien nach Zimbabwe zu bewerkstelligen. Da haben wir uns auch ganz nett unterhalten, aber hinterher, ich weiß noch, den Zinga Mutumbuka, der im Innenministerium arbeitete in Zimbabwe, den hat er kalt entmachtet. Ob der noch lebt, weiß ich gar nicht. Ich hatte keinen Kontakt mehr mit ihm. War ein sehr netter Mensch, sehr angenehmer Mensch. So habe ich mir eigentlich die Genossen vorgestellt, wie sie menschlich sein sollten. Aber es haben sich da andere Kräfte durchgesetzt.
Wissen Sie noch, mit was Sie sich mit Mugabe unterhalten haben?
Was mir in Erinnerung ist, wir trugen beide einen roten Schal, weil wir erkältet waren. Das war irgendwie eine kalte Jahreszeit, ich weiß nicht mehr, ob Winter oder Frühjahr, als wir da in Genf ankamen. Und meine ADW und sonstige Begleiter sagten, du kannst unmöglich, wenn man zu Mugabe hochgeht, 8 Stock ins Hotel, sowieso dreifache Kontrolle und tralala mit so einem blöden Schal da reinlaufen. Und wenn ich erkältet bin, kann ich da reinlaufen, wie ich will. Entweder akzeptiert das Mugabe oder halt nicht. Und dann geht die Tür auf, Mugabe fällt uns da in den Arm und begrüßt uns herzlich und hat genauso ein rotes Schal an. Das war sozusagen ein Gelächter- und Smalltalk-Thema, weil mehr war ja nicht drin. Wir haben ein paar Minuten miteinander geredet und dann mussten wir wieder da abdampfen. So wichtig war er mir für die Befreiungsbewegung, ehrlich gesagt, nicht.
Was war die Message in dem Brief an Mugabe, den Sie mal geschrieben haben?
Die Message war, dass ich den Befreiungskampf bzw. die Unabhängigkeit, es war kein Befreiungskampf in dem Sinn, sondern die Unabhängigkeit, die die ZANU sich erkämpft hat, ich weiterhin für richtig halte, für gut halte, aber seine Politik, beispielsweise Homosexuelle gegenüber, die er ja für krank und kriminell hält, absolut nicht toleriere, dass ich ein anderes Weltbild habe und enttäuscht bin, dass eine Befreiungsbewegung wie die von ihm repräsentierte ZANU so eine Politik einschlägt, die ja, also vollkommen unmenschlich ist, und dass er Strukturen dort schafft, die einen Großteil seiner Bevölkerung weiter in Armut lässt. Und Zimbabwe ist ein reiches Land. Also ich war zwar nie dort persönlich, war nie in Afrika. Ich war zwar eingeladen zur Unabhängigkeitsfeier nach Mosambik, bin aber blöd, wie ich damals war, nicht geflogen. Und ich weiß, dass Zimbabwe ein schönes und reiches Land ist, aber die Bevölkerung kriegt größtenteils nichts mehr davon mit. Und das finde ich außerordentlich bedauerlich. Das habe ich ihm geschrieben. Ich habe ihm sogar mehrfach geschrieben, glaube 2 oder 3 Mal. Aber Reaktion war keine. Ehrlich gesagt, ich habe es ja auch nicht erwartet.
Gab es vielleicht Lerneffekte oder Lernprozesse auch aus der Entwicklung, die man gesehen hat in Mosambik, Angola, später dann Zimbabwe?
Weiß es nicht. Also ich kann nur sagen, wir haben uns damals als Gruppe bemüht, ein Stück weit diese Welt gerichter zu machen. kann man immer im Nachhinein belächeln, wenn es nicht so geklappt hat, wie man es sich vorstellt. Aber wenn ich mir angucke, so Internationalismusarbeit, meine ich heute nicht mehr so zu erkennen wie damals. Also wir haben damals, ich weiß es nicht, auch bei Demonstrationen zigtausend auf die Straße gekriegt. Also inzwischen sind wir der drittgrößte Waffenlieferant der Welt. Ich wüsste nicht, wo irgendwelche Demonstrationen dagegen noch stattfinden. Insofern bin ich etwas, sagen wir mal, enttäuscht über das, was geht politisch. Wir haben die Welt nicht verändert. Wir haben aber versucht, ein Stück weit zu einer Verbesserung beizutragen. Manche Länder sind formal unabhängig geworden. In manche, wie Guinea-Bissau, denke ich, ist ein bescheidener Fortschritt eingetreten. Nach westlichem Muster auch. Auch das war nicht immer unsere Idee, dass dieses westliche Staatenvorbild Vorbild sein sollte für die unabhängigen Länder. Aber wie gesagt, man hat damals schon akzeptiert, Befreiungskampf ist eine Zwischenstufe und es ist immer eine souveräne Entscheidung der Länder selber, wie es weitergeht. Aber was will ich sagen? Ich bin froh, dass ich diese politische Arbeit hier in Freiburg machen durfte.